fangen Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof.
Ja, so wie war Fibo.
Ja, genau.
Kann ich euch ein paar Geschichtsfragen stellen?
Ja. Ja, Geschichtsfragen. Stell mal, wir können ja mal einen Frage-Podcast machen. Was weißt du eigentlich über? Und dann machen wir so ein bisschen, einfach assoziieren. Von einem Thema ins nächste rein.
Und anders als was wir sonst machen, ist das dann wie?
Dass es keine Storyline gibt.
Achso, und anders als das, was wir sonst machen, Quatsch, ist das dann wie? Quatsch. Nein, Quatsch. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte ungenügend und zu kurz, unserem Prototypen für einen vielleicht in der Zukunft wöchentlichen Release. Und wir, das sind mein allfälliger Begleiter Abel Xavier Unsinn.
Schönen guten Tag, ich bin überrascht über die Ideen, die über mich ausgeschüttet werden. Aber bitte, bitte, immer zu.
Ja, nicht wahr? Schön, hallo. Ich bin Janni Imhof und wir sind zwei gelernte Historiker mit dem klassischen Podcast-Format, wo einer, in dem Falle ich, eine witzige oder anderweitig bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte vorbereitet und der andere, das bist in dem Falle du, du bist unvorbereitet.
Und, ja, jede zweite Woche bin ich wieder unvorbereitet.
Und jetzt versuchen wir das mal nochmal ein bisschen, euch einfach nochmal ein bisschen mehr zu geben, denn sonst unterhalten wir euch alle zwei Wochen mit so handgestoppten 49,5 Minuten. Und ich habe hier aber einen Stapel von so halbfertig geschriebenen Themen, wo ich mir denke, oh, das gibt im Leben keine ganze Folge. Da wir auch nicht die Zeit haben, das hier alle zwei Wochen stundenlang zu machen. Probieren wir es jetzt mal mit einer Kurzfolge für euch.
Und aber ob ich jede Woche unvorbereitet sein kann? Also alle zwei Wochen schaffe ich das, unvorbereitet zu sein. Aber wöchentlich?
Ja, was, ich kann dir jetzt ja nicht verbieten, ins Internet zu gehen. Heute warst du ja auch schon, wir haben im Vorgeplänkel fiel ja auch schon irgendwie der richtige Name mit Heinrich. Also genau, also jedenfalls lasst es uns wissen, wenn ihr euch jetzt hier die Viertelstunde oder was das wird reinzieht, ob das irgendwie cool ist, über bei Twitter @ungenügend oder mit einer Mail an geschichteungenügend@gmail.com. Sagt uns, wie euch der Käse gefällt. Und wir steigen mal direkt ein. Normalerweise haben wir immer eine falsche Fährte, aber ich hau mal rein. Heinrich der Sechste ist aus dem Geschlecht der Staufer. Und ist der zweitälteste Sohn von Friedrich dem Ersten, genannt Barbarossa.
Den kenne ich.
Dann hast du auch ungefähr die Einordnung. Und der kommt 1165 in Nimwegen, oder ich glaube heute sagt man Nijmegen, heute in den Niederlanden zur Welt. Ich sagte, er ist der zweite Sohn von Friedrich dem Ersten, aber wohl der Erstgeborene, der sei wohl irgendwie schwächlich und kränklich gewesen, so dass man den irgendwie aus der Thronfolge so ein bisschen mach mir hier was anderes. Und Klein Heini, also Heinrich der Sechste, wurde schon in frühester Kindheit auf Thronfolge gegroomt.
Da muss ich aber auch nochmal, da will ich schon mal gleich zwischengrätschen, was mich verwundert, weil Nijmegen habe ich jetzt im Mittelalter als Königssitz oder wie man das dann auch mal nennt, noch gar nicht gehört. Die sind da doch immer irgendwie in den Palermos oder in irgendwie, keine Ahnung, Trier, Frankfurt, was weiß ich? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht mehr so gut aus im Mittelalter.
Wie es halt so ist mit einer Geburt, also und wie es halt ist mit so einem Kaiser, der ist viel unterwegs.
Klar.
Und ich weiß nicht, ob es jetzt eine Pfalz war oder ob man da jetzt irgendwie, ob es da einen Zwischensitz gab oder ob es einfach unterwegs passiert ist. Aber ich kann mir einfach viel vorstellen, weil einfach Friedrich der Erste Barbarossa in seinem Reich viel unterwegs war, dass das halt dann da passiert ist.
Da muss man ja zu sagen, das war ja das Prinzip eines Herrschers. Der musste ja immer überall unterwegs sein, weil es gab ja nicht sowas wie einen Zentralstaat, der irgendwie was verwaltet hat, sondern da haben ja alle Leute vor sich hingesessen. Der lokale Fürst war der Chef, der was angesagt hat, was Sache ist. Und dann kam halt ab und zu mal der Kaiser vorbei, wie bei Game of Thrones, wenn da irgendwie der König nach Starkhausen läuft. Und dann wird erstmal irgendwie die Küche geputzt, damit auch genug Essen da ist für alle.
Ich glaube, die sind dann einfach immer irgendwo eingefallen, wie so die Heuschrecken.
Ja.
Alles ausgesoffen, alles weggefressen. Ja, sich einen duften Lenz gemacht. Nee, Quatsch. Aber du sagst es ganz richtig. Und das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, das sah halt zu diesem Zeitpunkt aus, als hätte irgendwie, keine Ahnung, jemand Jackson Pollock gesagt, malen Sie mal eine Landkarte.
Sehr gut.
Ja, nee, ohne ja, Witz. Also das, tut euch mal den Gefallen. Guckt mal Wikipedia oder irgendwie in alten Atlanten, das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, so im 12. Jahrhundert, wie das aussah. Denn das ist für heute gar nicht so ganz unwichtig.
Okay.
Und ja, also der junge Heini muss schon in frühester Kindheit ran. Er wird schon mit 4 Jahren wird er in Bamberg zum römischen König bestimmt und dann im August 1169 in Aachen gekrönt. Und,
mit? Genau, Aachen wäre es gewesen. Aber sag mal, mit wie viel alt? Ich habe das Datum
vergessen. 4 Jahre.
Okay.
Und dann in den folgenden Jahren schafft er sich Lesen, Schreiben, Latein drauf und interessiert sich für Philosophie und fängt auch an, Poesie zu schreiben und scheint ganz cleverer Bub zu sein. Und die nächsten Jahre ist er dann halt meistens im Schlepptau seines Vaters unterwegs und übernimmt schon im sehr jungen Alter ab 1178, das können jetzt Leute nachrechnen, wie alt er da ist, übernimmt er erste politischen Aufgaben. Das sind so diplomatische Missionen. Also alles, was der Kaiser nicht machen kann, da wird dann eben der König geschickt.
Ja.
Und das ist dann in erster Linie halt wirklich, du sprachst es halt an, so vermitteln zwischen irgendwelchen territorialen Fürsten halt, die über irgendwie so ein paar Quadratkilometer herrschen und sich und permanent miteinander im Zwist sind.
Ja. Deswegen habe ich ja dieses Game of Thrones Verweis auch gar nicht so unbewusst gemacht, weil der Martin das ja schon eigentlich auch ganz schön darstellt, wie so die politische Alltagslage in so einer Mittelalterwelt eigentlich auch los ist. Natürlich alles dramatisiert und irgendwie, aber dass erstmal eben Leute in einem kleinen, überschaubaren Bereich sitzen, da die Macht ausüben und natürlich immer ihren gleichberechtigten Fürsten um die Ecke halt irgendwie was abschnappen wollen.
Genau. Und der König, der muss sich dann da halt hinsetzen und sich den ganzen Kram der Leute anhören. So auch im Jahr 1184. Genauer gesagt, am 26. Juli 1184, da muss der junge Heinrich wieder ran, ist jetzt 19. Er befindet sich auf einem Feldzug nach Polen und hält unterwegs Hof in Erfurt. Und das ist es halt, was du schon meintest. Da ist man halt irgendwo vor Ort und dann kommen alle und man muss da irgendwie vermitteln. In dem Falle gab es nämlich einen handfesten Territorialstreit zwischen Konrad I. von Wittelsbach, zu dem Zeitpunkt Erzbischof von Mainz und dem thüringischen Landgrafen, nämlich Ludwig der Dritte von Thüringen, auch genannt Ludwig der Milde. Und du weißt, wo Mainz ist und du weißt, wo Thüringen ist. Und wieso sind die jetzt in einem Territorialstreit? Ja.
Ja.
Und das Territorium, um das sie sich streiten, das ist so ein bisschen nördlich vom Bodensee. Da steht auch heute noch so eine Burgruine drauf, kann man sich angucken. Ist auch völlig unwichtig, was es da jetzt irgendwie, was jetzt genau der Stein des Anstoßes war. Aber genau so war es. Da saßen Fürsten halt sonst wo, hatten aber Gebietsansprüche ganz woanders und es war ein riesen, ja, ich glaube, Flickenteppich, mit dem Wort Flickenteppich wurde uns das immer so im Schulunterricht untergejubelt. Ja, und das kannst du dir halt wirklich wie so ein Großevent vorstellen. So ein Hoftag, das ist halt für den Adel und für die aufstrebenden Leute, das ist halt wichtig, da muss man halt da sein.
Ja.
Und so ein bisschen wie LinkedIn heute. So, das ist so Showface, da muss man halt sagen, da ist der König, da kann man vielleicht auch mal sein Anliegen vorbringen. Dementsprechend reisen unheimlich viele Leute nach Erfurt. Und dieser Hoftag findet in der Kirche St. Peter zu Erfurt teil. Das ist Teil von einem Kloster, das steht da schon seit ein paar hundert Jahren. Ja, dann kommt es halt so zu Gesprächen und der König spricht so einzeln mit den Leuten und der König sitzt gerade mit Konrad in so einem Alkoven am Fenster. Was dann passiert, das sind ja viele Leute da, die sind im ersten Stock dieser Kirche und der Holzfußboden gibt nach. Und der ganze versammelte Adel knallt ein Stockwerk tiefer ins Erdgeschoss auf den Holzboden.
Aua.
Ja, da sind einige haben sich schwerst verletzt und sind umgekommen. Aber nicht so viele wie bei dem, was als nächstes passiert ist. Und ich möchte jetzt mal aus der Originalquelle, aus den Chroniken zu St. Peter zitieren. Okay. König Heinrich kam auf dem Zuge gegen Polen nach Erfurt und fand daselbst Kunrad von Mainz in heftigem Streit mit dem Landgrafen Lodewig, ob des dem Bistum zugefügten Schadens. Zwischenbemerkung, ja. Das war jetzt dieser Territorialstreit, als er bemüht, den Frieden zwischen denselben herzustellen und von vielen umgeben in einer Oberstube zu Rat saß, brach plötzlich das Gebäude zusammen und viele stürzten in die darunter befindliche Abtrittsgrube.
Was ist, schön.
Ja, die Abtrittsgrube, das ist die Latrine. Und ich weiß nicht, wie sehr du mit Plumbing und so Fäkalien und Abwasserentsorgung im Mittelalter versiert bist.
Ja, also es gibt solche Geschichten, die ich in Erinnerung habe, als ich mal irgendeine Burg oder irgendein Schloss besucht habe, war das wirklich tatsächlich so, dass die Latrine quasi an dem ausgestülpten Mauerende war, wo es dann einfach unten ins Tal geplumpst ist, was da so rauskam, zum Beispiel. Ja. Und hier scheint es auch zu sein, so ein riesiges Sammelbecken und wo dann wahrscheinlich irgendwann mal alle Leute da hin müssen und das ablassen, irgendwelche schrecklichen Diener.
Ja. Da gibt's so ein Idealszenario. Wenn du Glück hast, hast du irgendwie ein fließendes Wasser, was dann noch durchgeleitet wird, so dass du halt dann irgendwie, diese Latrine war auch so, dass dann hattest du halt den Donnerbalken und da gab's halt keine abgetrennten Dings. Das war auch, da haben sie auch Leute gesessen und miteinander auch irgendwie Business, also beim Geschäft, wenn sie ihr Geschäft verrichtet haben, ihre Geschäfte geregelt.
So klassisch, so wie man es aus dem alten Rom kennt, bloß dass es da alles viel hygienischer war.
Ja, teilweise. Also mit der Abwasserentsorgung, das war auch nicht immer so toll, wie man da gesagt hat. Und das Wasser stand da auch relativ lange in diesen römischen Bädern. Naja, jedenfalls hier, es gibt's halt so, in dem Falle ist es halt hier das Wurst-Case-Szenario, nämlich einfach nur ein Loch gegraben, wo die Leute reinscheißen.
Und wenn das Dach zusammenbricht, halt reinplumpsen.
Genau.
Die Decke, besser gesagt.
Ich zieh mal weiter. Viele stürzten in die darunter befindliche Abtrittsgrube, deren einige mit Mühe gerettet wurden, während andere im Morast erstickten. Das heißt, diese Grube wurde natürlich möglichst tief gegraben, damit das lange hält. Aber letzten Endes ist es halt auch nur irgendwie den Dreck unter den Teppich kehren und das halt für Nächste. Das klar. Ist halt so, ja, zu unseren Zeiten wird es vielleicht jetzt nicht voll. Also das ist einfach nur dieses Problem aufgeschoben. Weil das halt
kenne ich irgendwoher. Dieses Mindset hat sich nicht groß geändert.
Im Prinzip ist es eine schöne Metapher auf den menschlichen Zustand. Ja. So, ja, zu unseren Zeiten wird die Grube jetzt wahrscheinlich nicht voll. Aber wenn die mal voll ist, ist das nicht unser Problem.
Genau.
Sind wir längst an der Cholera oder was gestorben? Genau. Da selbst starben Friedrich, Graf von Abinberg, Heinrich, ein Graf aus Thüringen, also nicht unser Heinrich der Sechste, Gosmar, ein hessischer Graf, Friedrich Graf von Kirchberg, Burchard von Wartburg, und andere geringeren Namens am 26. Juli eines kläglichen Todes. Also muss ja wirklich schrecklich gewesen sein. Der Holzboden vom ersten Stock bricht durch, die Leute knallen ins Erdgeschoss, der Boden bricht durch und dann fällt man einige Meter und landet in der Sickergrube für Fäkalien.
Und echte Scheiße.
Ja, shit, hieß es dann bei The Wire. Heinrich hatte, wie gesagt, Glück. Der saß halt in so einem gemauerten Alkoven am Rand, am Fenster. Aber der Boden war halt weg. Und er guckte dann halt auch einfach zwei Stockwerke runter in diese Grube, wo halt Leute dann irgendwie erstickt. Und es gab ja auch nicht viele Schwimmer. Also gerade nicht im Adel, ne? Na, jedenfalls hing er da und unter Mühe und Not haben sie dann irgendwie Leiter und Bretter und Bohlen an den Start gebracht und er ist dann da mühselig drüber geklettert und was er gemacht hat, ist halt sich sofort verziehen und Hoftag zu Ende, er und dieser Territorialstreit zwischen Konrad und diesem Ludwig, das wurde nie irgendwie aufgedröselt, das schwelte halt einfach weiter und er hatte da echt keine Lust mehr drauf. Das war was man heute kennt als der Erfurter Latrinensturz. Weniger bekannt als der Prager Fenstersturz, aber tatsächlich ganz schön spektakulär und fies.
Absolut. Welch eine schöne kleine Schnurre für die Feiertage.
Ja, oder? Also wenn ihr es hier mit euren Liebsten hört, eure Kinder werden es lieben. Endlich mal eine Geschichte ungenügend Folge mit Pipi Kaka. Ja, ist ein bisschen vulgär. Heinrich der Sechste hatte weniger Glück, mehr Glück, keine Ahnung. Er ist jedenfalls da nicht mit runter abgerauscht, aber er stirbt auch mit 31. Da ist sich ein bisschen unklar, ob er jetzt vergiftet wurde oder ob es doch eher, was eher wahrscheinlich ist, die Spätfolgen einer Malariaerkrankung waren. Stirbt schon mit 31 Jahren.
Und vor seinem barbarossischen Vater?
Nee, der barbarossische Vater, der stirbt irgendwann dazwischen. Der ertrinkt ja dann in Italien im Fluss.
Ich dachte, der ist in diesen Berg eingezogen und wird da irgendwann wieder auferstehen. Ist das nicht Barbarossa?
Das ist der Wendler. Nee, ich hab jetzt irgendwie verschwurbelten Irrglauben zusammen irgendwie durcheinander gewurstelt. Nee. Ja, die Geschichte gibt's auch, aber er ist ja tatsächlich in Italien einfach ertrunken.
Ja.
Und wo du schon Palermo sagtest, er stirbt nämlich auch auf Sizilien, Heinrich der VI.
Ja, irgendwo muss die Malaria auch herkommen.
Und war allgemein wohl eine fiese Zeit. Und wenn man dann einfach nochmal, ich glaube auch diejenigen, die diesen Sturz in die Fäkalien überlebt haben, da werden auch nochmal einige sich ganz schön was eingefangen haben.
Ja.
Und ja, das war's auch schon für
Geschichte,
euch.
Geschichte ungenügend, die Scheißfolge.
Die Scheißfolge, eine echte Scheißfolge aufgenommen. Ja. Ja, keine Ahnung, aber ich sah das so und es schwelte so in mir. Und ich wollte das unheimlich gerne machen.
Ja.
Und ja, weiß ich nicht. Wenn es euch gefallen hat, sagt Bescheid. Wenn nicht, dann nicht. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit was Vernünftigem, Längeren. Bleibt uns gewogen bis dahin. Und wir reden jetzt noch einfach weiter und schneiden vielleicht noch ein paar andere lustige Sachen da später mit rein.
Das klingt hervorragend. Das überlasse ich dem Schneider hier auf der anderen Seite des Mikros.
Schuster bleibt bei Schneider. Egal.
Tschüss.
Ja, tschüss, bis nächste Woche.